Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, ja, es klappt sehr, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung, der Preisverleihung für den ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres. Und als wir vor 4 Jahren mit unserer Buch-Community Was liest du? Gestartet sind, haben wir damals fast parallel und im ersten Jahr sehr, sehr spontan auch diese Auszeichnung ins Leben gerufen, die sich seitdem tatsächlich immer größer werdende Beliebtheit erfreute. Auch in diesem Jahr haben wir ein neues Rekordergebnis verzeichnen können. Und die Idee und die Herangehensweise ist eigentlich genauso schnell wie kurz erläutert. Wir suchen aus den jährlich 80.000 Titeln, die im deutschsprachigen Raum erscheinen, die kreativste, kurioseste, außergewöhnlichste oder kurz gesagt ungewöhnlichste Titelkreation, die es gibt. Und wir suchen sie nicht nur, sondern wir möchten sie auch gerne auszeichnen. Und das hat bisher eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Im Premierenjahr hat Volker Strübing gewonnen mit dem Titel Das Mädchen mit dem Rohr im Ohr und der Junge mit dem Löffel im Hals. 2014 Thomas Spitzer mit dem Buch Wir sind glücklich, unsere Mundwinkel zeigen in die Sternennacht, wie bei Angela Merkel, wenn sie einen Handstand macht. Und im letzten Jahr schließlich Patrick Salm und Quichotte mit dem Rätselbuch Aufgeben ist keine Lösung, außer bei Paketen. Und auch in diesem Jahr hat es wieder sehr viele Titel gegeben, die sich um eine Auszeichnung verdient gemacht hätten. Das zeigt auch ein Blick auf die Zahlen. Es gab insgesamt in der offenen Nominierungsphase 1403 Vorschläge. Und davon haben es dann die 50 ungewöhnlichsten und meist genannten Titel. Die 50 ungewöhnlichsten und meist genannten Titel haben es dann auf die Longlist geschafft. Und darüber hat dann zunächst die Community abgestimmt mit insgesamt 17.000 Mitgliedern. Die 10 ungewöhnlichsten und meistgenannten Titel sind dann letztendlich ins Finale eingezogen, worüber erneut die Community abgestimmt hat und gleichzeitig aber auch eine Jury. Und in diesem Jahr haben wir ebenfalls wieder das Glück gehabt, wie auch schon in den Vorjahren, dass wir eine sehr, sehr qualifizierte und renommierte Jury gewinnen konnten, die sich in diesem Jahr folgendermaßen darstellt. Das war einmal Knacki Deuser, Nightwash-Erfinder im Prinzip, Simon Kretschmer, vor wenigen Tagen noch mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und Moderator bei Rocket Beans TV, hat dort auch ein eigenes Buchformat. Max Mohr, unter anderem Moderator von Titel, Thesen, Temperamente in der ARD. Thorsten Schorn, 1Live unter anderem, aber auch für Stern TV ganz oft als Außenreporter unterwegs. Und schließlich Birgit Stessel, Bibliothekarin beim Lesezentrum Steiermark, um auch noch so ein bisschen Fachmeinung mit reinzukriegen. Ja, und sowohl die Community als auch die Fachjury ist tatsächlich zu einem Ergebnis gelangt, das wir Ihnen gerne heute vorstellen möchten. Die Plätze 10 bis 1, und wir möchten sie nicht nur vorstellen, wir möchten auch jeweils ein Exemplar verlosen, haben uns ganz, ganz knifflige Quizfragen ausgedacht, vielleicht auch weniger knifflige, und zusätzlich gibt es auch noch 3 Gutscheine zu gewinnen, wo wir noch gar nicht so richtig wissen, wie wir die verlosen werden, aber irgendwie werden wir die wahrscheinlich schon los, vermute ich ganz stark. Ja, und wir beginnen. Meine Kollegin Aline von der Buch-Community Was liest du? Präsentiert, glaube ich, Platz 10.
Ja, hallo? Hört ihr mich?
Ja. Ja.
Es geht los mit unserem 10. Platz. Gewählt wurde mit einem Gesamtergebnis von 3,9% der Stimmen. Da waren sich Jury und Was liest du Mitglieder einig. Der Titel: Ein Mädchen, das Beerdigungen sammelt und ein Mann, der niemals schläft. Geschrieben hat das Buch Annika Fechner. Erschienen ist es im Hansa Nord Verlag. Und das Buch handelt eben genau von diesen 2 Personen, die schon im Titel so interessant, prägnant und trotzdem irgendwie geheimnisvoll beschrieben werden. Es geht um den Mit-40er Ferdinand und die 16-jährige Melissa, die sich im Laufe der Geschichte ganz behutsam annähern und Freunde werden. Ein Buch, ein Buch fürs Herz. Und ihr könnt es jetzt gewinnen, ein Exemplar, genau dieses. Derjenige oder diejenige, die mir verraten kann, wer hat dem Thorsten gerade gut zugehört, hat im letzten Jahr den ersten Platz gewonnen. Welcher Titel war das? Einfach aufzeigen. Genau, da hinten. Gerne einmal nach vorne kommen.
Ach so, genau, das Gesamtergebnis ist, da ist auch der 10. Platz. Also Sie können aufzeigen, noch besser vielleicht einfach rufen und am allerbesten laut rufen, damit wir es zuverlässig mitbekommen. Platz 9. Auf Platz 9 ist ein Titel gelandet, von dem ich mir gar nicht so richtig sicher bin, ob ich ihn jetzt an dieser Stelle unzensiert vorlesen darf oder ob wir vielleicht einzelne Teile dieses Titels piepen müssen. Es ist eine Bühnentextsammlung eines Slam-Poeten und das hat inzwischen auch schon richtig Tradition, denn ich habe die drei Sieger vorhin vorgelesen und die haben mindestens eine Eigenschaft gemein, die sind nämlich Poetry Slammer, zumindest unter anderem. So auch Leander Caruso, seines Zeichens Mitglied der Lesebühne Club der Zotendichter. Und das Schöne ist, dass er nicht nur seinen Büchern, sondern im Prinzip all seinen Texten sehr, sehr schöne Titel widmet und spendiert. Ich habe kürzlich erst auf seinem Blog einen Titel gelesen, der Einarmige, der auf dem Fahrrad Zigaretten dreht. Und dieses Buch umfasst insgesamt 29 Texte, die nicht nur inhaltlich sehr, sehr lesenswert sind, sondern auch einzig und allein aufgrund ihrer Titel. Mein absoluter Liebling dabei war die Bedrohung durch mutierte Monster, Alien, Roboter, Zombie-Arschlöcher vom Mars. Das ist nur ein Text aus diesem Buch. Insgesamt 29 davon. Das Buch heißt Der Weg zu meinem verfickten Seelenfrieden. Tagebuch eines passionierten Hobby-Zynikers. 4,65% konnte dieses Buch für sich gewinnen. Und es gibt auch dieses Buch zu gewinnen, inklusive Hörbuchversion, hinten noch im Anhang. Das Buch ist bei Periplaneta erschienen. Und Periplaneta hat auch einen der bisherigen Preisträger verlegt. Ein Preisträger ist quasi schon aus dem Rennen seit eben. Hat denn jemand eine Ahnung, welches Buch Periplaneta verlegt hat von diesen drei Gewinnern? Dann machen wir es ein bisschen einfacher. Wer sagt, welche Farbe dieses Cover hat? Wir treffen uns vielleicht auf halber Strecke und dann gratuliere ich ganz herzlich zu diesem Buch.
Kommen dem Buch, das es mit 6,12% der Stimmen auf den 8. Platz geschafft hat. Dieses Buch, Der Tag, an dem ich feststellte, dass Fische nicht klettern können. Von Autor und Musiker Christian Jaschinski, 2016 erschienen im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Es geht um Max, unseren zweiten Mit-40er in der Shortlist, der für ihn völlig überraschend von seiner Frau verlassen wird und sich nun mit seinem besten Freund Bolle auf eine Reise nach Berlin begibt, dort allerlei Emotionen durchlebt und skurrile Situationen, am Ende eine Frau findet, die er gar nicht gesucht hat. Und man kann sagen, es ist ein Buch, das nicht von der Handlung lebt, sondern von den Dialogen und dem Wortwitz. Und auch dieses Buch könnt ihr gewinnen, wenn ihr gerne komische Literatur liest. Ihr müsstet uns nur verraten, welches Land ist denn in diesem Jahr Gastland der Leipziger Buchmesse? Eindeutig.
Tja, und auf Platz 7 ist ein weiterer Titel aus dem Berliner Periplaneta Verlag gelandet. In diesem Fall ist es das Romandebüt von Philipp Multhaupt. Der gute Mann hat 2014 bereits ein kleines Kurzgeschichtenbändchen veröffentlicht, das die wundersamen Fieberträume eines Herrn Murmelsams nachzeichnet und tatsächlich eine sehr, sehr dicke Leseempfehlung ist, denn es sind durchweg verrückte und urkomische Geschichten, denen eine ganz, ganz besondere Sprache gemein ist. Fast schon poetisch irgendwie dabei und sehr, sehr kunstvoll. Er schafft das ganz, ganz tolle Bilder, die man vorher in der Form gar nicht gelesen hat. Und so geht es auch, oder so ergeht es einem auch bei der Lektüre des Buches, was auf Platz 7 gelandet ist. Und das ist das Buch über die Erhabenheit toter Katzen und das Umwerben trauriger Mädchen. Ich habe irgendwo in einem Interview gelesen, dass das Manuskript zu diesem Buch zunächst schlichtweg Die Karte geheißen hat. Zum Glück hat man sich dann nochmal umentschieden und hat das Buch dann, hat dem Buch einen anderen Titel spendiert. Und in diesem Buch geht es um Jan. Der ist 14 oder so. Und dieser Jan, der fotografiert am allerliebsten tote Katzen. Der hat eine Kamera vom Dachboden seines Onkels geklaut und stromert dann durch die Gegend, fotografiert tote Katzen und analysiert die mutmaßliche Todesursache der Katzen. Und wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, dann träumt er davon, ein Mädchen zu finden, ein sehr, sehr trauriges Mädchen zu finden, was seine Freundin sein könnte und was er dann ganztägig im Prinzip trösten kann. Ja. Und eines Tages begegnet er, nicht nur eines Tages, sondern genau gesagt eines Mittwochs, ich glaube, das spielt eine wichtige Rolle, eines Mittwochs begegnet er dann Claudia, die anscheinend sein Wunschmaß an Traurigkeit erfüllt. Ich werde jetzt nicht verraten, ob Claudia das traurige Mädchen seiner Träume ist. Da bauen wir jetzt einen kleinen Cliffhanger ein. Was ich allerdings sagen kann, dass Philipp Multhaupt sich sehr, sehr darüber gefreut hat, dass sein Buch auf der Shortlist gelandet ist. Denn er hat Folgendes auf Facebook geschrieben. Liebe gewählt habende Menschen, dank eurer Unterstützung hat es mein Buch bei der wichtigsten Preisverleihung im Februar neben den Oscars inzwischen auf die Shortlist geschafft. Ich bin von diesem gigantischen Erfolg noch wie betäubt, messe gerade mein Ego am Türrahmen nach. Es ist seit letzter Woche 3,5 Zentimeter gewachsen und kann das alles kaum fassen. Und jetzt kommt die Mega-Überleitung. Wer wissen will, wie es mit Jan und Claudia und den toten Katzen weitergeht, der könnte das Buch gewinnen, indem er mir sagt, welcher Schauspieler beinahe einen Oscar gewonnen hätte. Das ist ja die zweitwichtigste Veranstaltung neben unserer. Und beinahe auch noch die Goldene Kamera gewonnen hätte, wenn nicht ein Doppelgänger. Ja, genau. Ryan Gosling war es. Und damit gibt es einmal über die Erhabenheit toter Katzen und das Umwerben trauriger Mädchen. Viel Spaß beim Lesen. Danke.
So, wir machen weiter mit dem 6. Platz. Dieses Buch. Mit dem besonders knackigen Titel Das Buch vom Meer oder wie zwei Freunde im Schlauchboot ausziehen, um im Nordmeer einen Eishai zu fangen und dafür ein ganzes Jahr brauchen. Das ist ein Buch über das Meer, über die Freiheit und das Glück, die Naturgewalten zu spüren. Und viel mehr muss ich über den Inhalt, glaube ich, gar nicht sagen, weil eine Zusammenfassung stellt schon dieser Titel dar. Lange Zeit auf der Spiegel-Bestsellerliste und ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Und auch dieses Buch könnt ihr gewinnen, wenn ihr mir verratet, eine Meeresfrage bzw. eine Gewässerfrage, wie viel Prozent der Erde sind von Wasser bedeckt?
Sehr gut.
Ja, bei der Hälfte. Auf Platz 5 ist eine Autorin gelandet, die anscheinend ein ziemlich großes Faible für Buchtitel in dieser Richtung hat. Denn diese Autorin, die das Buch auf Platz 5 verfasst hat, hat in der Vergangenheit bereits Titel geschrieben wie Natural Born Chillers. Wenn das Leben dich nervt, streu Glitzer drauf. Und wenn Liebe die Antwort ist, wie lautet die Frage? Und auf Platz 5 ist ein Jugendbuch gelandet, bei dem es um Moja und Lena geht, zwei ziemlich beste Freundinnen, die sich hauptsächlich mit Gelegenheitsjobs verdingen, weil sie eine große Reise finanzieren möchten. Eines Tages meldet Lena ihre Freundin dann bei einem wissenschaftlichen Liebesexperiment an, was sich nach kurzer Zeit als gar nicht allzu wissenschaftlich herausstellt, sondern eher ein TV-Format ist, was gewisse Ähnlichkeit mit dem Bachelor aufweist, sodass Moja sich vor laufender Kamera für ihren Traummann entscheiden muss. Das Buch heißt Wolke 7 ist auch nur Nebel. Auf Platz 5 mit 8,38%. Und jetzt war ich so ein bisschen im Gewissenskonflikt und habe überlegt, stelle ich eine Frage zum Bachelor? Nee, das machen wir jetzt nicht. Sondern wir gehen nochmal auf den Titel Natural Born Chillers zurück und nehmen das Original Natural Born Killers. Weiß jemand, auf wessen Story das Drehbuch zu diesem Film zurückging? Der Vorname beginnt mit Q. Wo kam das her? Okay, ja, das ist korrekt. Ich glaube, du freust dich ganz besonders über dieses Buch. Dann viel Spaß damit.
So, unser Platz Nummer 4. Im letzten Jahr noch in der Jury und nun schon auf Platz 4 der Shortlist der wunderbare Thorsten Sträter mit dem Titel Als ich in meinem Alter war. Und wäre es allein nach der Jury gegangen, dann hätte Thorsten Sträter hier sogar den ersten Platz erreicht und ist damit offiziell letztjähriges Jurymitglied und diesjähriger Juryliebling. Und in dem Buch surft er durch den Irrsinn des Alltags. Er erzählt, wie er bei TV Total landete, was man alles Nutzloses von Opa lernen kann. Aber wie immer spricht er auch über ernste, heikle Themen, in diesem Fall zum Beispiel über Depressionen, genauer über Antidepressiva, auf deren Beipackzettel als Nebenwirkung Depressionen steht. Und auch dieses Buch könnt ihr natürlich gewinnen, wenn ihr mir verratet. Thorsten Sträter hat 2015 bei Nur im Ersten einen sehr weisen, wie wir finden, Rat gegeben, wenn es um das Kaufen von Büchern geht. Hat das vielleicht jemand mitbekommen? Hat jemand eine Idee? Er wendet sich gegen das Bestellen im Internet, sondern plädiert dafür, dass man... Wer erst?
Ja.
Was hat er gesagt? Sehr gut.
Ich glaube dem jungen Mann. Irgendwie ist das ein total ungewöhnliches Bild, dass so viele im Hintergrund stehen und hier vorne... Ja, dann bitte ganz laut rufen von hinten. Wir sind jetzt auch inzwischen schon beim Treppchen angelangt. Und auf Platz 3 ist ein Buch gelandet, bei dem nicht nur der Titel ungewöhnlich ist. Es ist erneut ein Jugendbuch. Es ist von Gudrun Skretting verfasst worden. Die gute Frau ist Norwegerin, das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich. Sie ist aber eigentlich ausgebildete Konzertpianistin. Das war anscheinend nicht so richtig ausreichend, sodass sie sich dann irgendwann entschlossen hat, ein Buch zu schreiben. Und für dieses Buch wurde sie in der Heimat sehr stark gefeiert. Und es ist jetzt nun auch auf Deutsch erschienen und es heißt Mein Vater, das Kondom und andere nicht ganz dichte Sachen. Und genau darum geht es auch in dem Buch. Das Buch wird erzählt aus Sicht des Siebtklässers Anton Albertsen, der sich selbst als Gummiunfall bezeichnet, seitdem ihm sein Vater ziemlich unverblümt gestanden hat, dass er eigentlich nicht so richtig geplant gewesen ist. Und trotzdem fasst dieser Anton den Entschluss, dass er seinem Vater etwas Gutes tun möchte. Gemeinsam mit seiner besten Freundin möchte er nämlich seinen Vater verkuppeln. Die Mutter gibt es relativ lange leider nicht mehr und so fasst er mit der Freundin den Entschluss, den Vater zu verkuppeln. Blöderweise hat der Vater aber nicht nur den nicht allerattraktivsten Beruf, der ist nämlich Vertreter für Toilettenhäuschen, sondern der ist auch noch mit allerhand weiteren Spleens belastet. Aber die Kinder haben sich in diesen Gedanken verbissen und geben ihr Bestes, sodass sich der Vater dann zum Beispiel eines Tages als Mitglied des örtlichen Strickclubs wiederfindet und dort antanzen muss, um eine Frau kennenzulernen. Wer wissen möchte, wie das alles ausgeht, ob der Vater die Frau seines Lebens findet, der kann das Buch entweder kaufen oder vielleicht auch heute gewinnen. Und bei der Frage möchte ich gerne nochmal auf den ursprünglichen Beruf der Autorin zurückgehen, Pianistin. Es sollte ursprünglich hier bei der Leipziger Buchmesse auch ein sehr, sehr bekannter chinesischer... War das der Erste? Wer war denn der Erste? Zwei auf jeden Fall. Wir machen jetzt was ganz anderes. Jeder von Ihnen kriegt einen Gutschein, weil wir noch gar nicht wissen. Und die Gutscheine, ich kann Ihnen verraten, die Gutscheine sind über 50 Euro. Bücher online bestellen oder in der Buchhandlung kaufen. Und jetzt haben wir noch ein Buch. Wer möchte das Buch? Wer zuerst? Ja, alles klar. Viel Spaß damit. Jo. Ach so, ist übrigens irgendwer zufällig vom Carlsen Verlag hier? Okay, weil der hat jetzt einen Pokal bekommen. Jetzt hätte irgendjemand aufzeigen können. Ich hätte das geglaubt. Aber jetzt ist es zu spät. Dann müssen wir später bei Carlsen vorbei und den überreichen.
Unser zweiter Platz. Das Buch kann ich euch leider heute nicht live zeigen. Das liegt daran, dass es bisher ausschließlich als E-Book erschienen ist. Der Titel lautet Das Ende der Welt ist auch nicht mehr das, was es mal war. Geschrieben hat es der Autor mit dem wohl süßesten Namen dieser Veranstaltung, das hat er wohl auch schon oft gehört, Sebastian Niedlich. Ein Buch voller Spaßerzählungen und Nonsensgeschichten. Was passiert, wenn man in einem Restaurant das jüngste Gericht serviert bekommt oder ein kleines bisschen Schuld daran ist, mit daran schuld ist, dass die Welt von galaktischen Angreifern in die Luft gesprengt wird? Klingt verrückt, ist es auch. Und das Einhorn, das bei dem Ende der Welt eine Rolle spielt, habe ich hier noch gar nicht erwähnt. Aufgrund dieser besonderen materiellen Form des Buches geht es nun ohne Umschweife und leider ohne Verlosung direkt zu dem wichtigsten Titel dieser Veranstaltung.
Genau, jetzt wird es sehr, sehr spannend und ich freue mich wirklich sehr, denn der diesjährige Preisträger, der kommt nicht nur aus meiner Heimatstadt, Duisburg, sondern ist natürlich auch wieder ein Poetry Slammer, so wie bisher alle Preisträger, die wir hier auszeichnen durften. Er ist einer der bekanntesten und beliebtesten Poetry Slammer und noch dazu war er einer der allerersten, die diese Kunstform für sich entdeckt haben. Ich glaube, als er angefangen hat, war eine gewisse Julia Engelmann gerade mal zarte 8 Jahre alt. Und er hat auch schon einige Titel einstreichen können. Er war schon Poetry Slam Meister im Einzel, im Team. Er war schon Vize-Weltmeister in Paris. Er hat nicht nur den Bochumer Kleinkunstpreis gewonnen, sondern auch schon den Prix Pantheon. Und glücklicherweise kann man ihn als Tausendsasser und Sprachkünstler in letzter Zeit immer häufiger auch im Fernsehen entdecken und sich anschauen. Das Buch, mit dem er in diesem Jahr gewonnen hat, ist passenderweise auch so etwas wie sein, sein vorläufiges Lebenswerk vielleicht, was im Alter von 37, 38 Jahren noch nicht so richtig angemessen wäre, eher so ein Best-of aus knapp 20 Jahren Bühnenprogramm. Und das Buch umfasst ganze 56 Texte. Der Autor ist Sebastian 23 und der Titel ist so schön, dass sich auch schon Tele5 direkt daran ein bisschen bedient hat. Der Preis für den ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres geht an Hinfallen ist wie Anlehnen, nur später. Muss man so ein ganz kleines bisschen erstmal wirken lassen. Unglücklicherweise ist Sebastian 23 heute nicht her, weil er schon vor sehr, sehr langer Zeit einen anderen Termin angenommen hat. Aber ein ganz besonderer Mann ist heute hier, der so etwas wie die Geheimformel der ungewöhnlichen Titel entdeckt hat. Denn es ist der Verleger, Gründer und Verleger des Lektora Verlags, der bisher in 4 Jahren jedes Jahr auf dem Treppchen stand. 2013 bei der Premiere auch schon mit Patrick Solm und Quichotte auf Platz 2 gelandet, dann im Folgejahr mit Jan-Philipp Zümni Platz 3, letztes Jahr schon Titel abgeräumt mit Patrick Simon Quichotte und dieses Jahr, ich bitte um einen gebührenden großen Applaus für Carsten Strack vom Lektora Verlag. Genau, da gibt es natürlich erstmal hier den allergrößten Pokal für dich. Wie fühlt sich das denn an und wie bist du auf die Geheimformel gekommen? Glaubst du, kannst du vorhersehen, wie häufig du in nächster Zeit wieder hier stehen wirst und Platz 1 abgeräumt haben wirst?
Die Geheimformel ist, ich lasse das alles die Autoren entscheiden. Wir machen da überhaupt nichts. Also so Titelfindung gibt es bei uns gar nicht. Das heißt, die Autoren kommen und haben diese Titel und wir sagen, jo, klingt ausreichend bescheuert, machen wir. Also Inhalte sind uns auch völlig egal an der Stelle. Nein, natürlich nicht. Aber es ist wirklich so, dass diese Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, wir sind also spezialisiert auf Autorinnen und Autoren aus der Poetry-Slam-Szene. Und da sind einige sehr gewitzte und sehr kluge Menschen dabei. Und die haben solche Ideen. Und bei manchen Verlagen dürfen die solche Titel nicht machen. Bei uns dürfen die das alles. Wenn uns das gefällt, das Buch, dann ist der Titel je verrückter, desto besser.
Ja, genau. Ich glaube, der Carsten hat auch von Sebastian 23 ein Grußwort mitgebracht und darf auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen was vortragen aus diesem Buch, dass wir einen Eindruck gewinnen, dass sich das Buch nicht nur allein aufgrund des Titels zu kaufen oder gleich auch noch zu gewinnen lohnt, sondern mindestens in dreifacher Hinsicht, würde ich sagen. Oder? Genau.
Okay. Ah ja, man hört mich. Ja, erstmal vielen Dank. Ich bedanke mich natürlich bei Sebastians Mutter und vor allen Dingen bedanke ich mich bei den zahlreichen Leserinnen und Lesern dieses Buches und bei den zahlreichen Menschen, die über das Was-liest-du-Portal abgestimmt haben. Denn wir haben ein sehr hohes Zuschauervoting gehabt. Und das freut uns natürlich sehr stark, weil es dann halt eben direkt der Endkunde auch ist, der dieses Buch wahrnimmt. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Ja, und Sebastian hat mir ein Grußwort mit auf den Weg gegeben. Es ist kurz. Es ist so eine halbe DIN A4-Seite. Ich werde das jetzt mal, das ist doch eine ganze, aber opulente Abstände zwischen den einzelnen Zeilen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder und Kindeskinder, ich bin hocherfreut und zutiefst gerührt, den Preis für den ungewöhnlichsten Buchtitel 2016 zu erhalten. Gleichzeitig spült mich eine Welle der unangenehmen Umstände an den Strand der Scham, denn ich kann am heutigen Tage nicht da sein, um den Preis persönlich entgegenzunehmen. Anderweitige Verpflichtungen, heißt es dann immer so schön, oder es tut mir leid, dass ich den Termin absagen musste, aber ich habe heute leider überhaupt keinen Bock. Bei mir ist es ungleich schnöder und öder, denn ich sitze just in diesem Moment im ICE nach Nürnberg, um nachzusehen, ob das Gerücht stimmt. Das Gerücht, dass ausgerechnet in Nürnberg die erste führerlose U-Bahn Deutschlands gebaut wurde. Wirklich fortgeschrittene Vergangenheitsbewältigung, das Ganze. Darum liest nun, hier steht Name einsetzen, diesen Text vor. Nein, nicht Name einsetzen. Du sollst nicht vorlesen, was in den eckigen Klammern steht, du sollst deinen Namen sagen. Wie heißt es so schön? Alles muss man selber machen lassen. Egal. Der Preis ehrt mich ungemein und freut mich wie ein Rohrspatz, also sehr. Zumal wir lange wesentlich langweiligere Titel für das Buch geplant hatten. Unter anderem die 10 besten Yoga-Übungen für zuckerkranke Golden Red River oder Steuererklärungen leicht gemacht, das hier ist ein Lenkrad oder auch Tipps und Tricks rund um Quadrate. Rund um Quadrate, haha, könnte ich mich immer noch drüber totlachen, hahaha, lol. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie einen Text schreiben, von dem Sie wissen, dass ein anderer diesen Text vor Publikum vorlesen muss? Wie auch immer, ich verbeuge mich knietief und verneine mich bis zur Verzuckerung. Vielen Dank allen, die für mich abgestimmt haben. Danke auch der Jury. Mein Verleger gibt euch nachher den Umschlag mit dem Geld. Euch allen noch viel Spaß hier auf der Buchmesse. Wie ein weiser Mann einmal sagte, liest mehr Bücher. Denn auf Dauer ist es langweilig, immer nur die Zutatenliste einer Packung Mehl zu lesen. In diesem Sinne, mehlige Grüße, euer Sebastian 23. Ich hätte noch so 7 Minuten Text, wenn es recht ist, aus dem Buch. Einverstanden? Gut. Das klingt gut. Und zwar ein ganz kurzes Prosastück, 3 Buchseiten und dann... Ich habe es mir hier schon markiert. Und dann noch ein kurzes Gedicht. Ich fange mit dem Prosastück an. Und Sebastian 23 kommt aus Duisburg, lebt in Bochum seit geraumer Zeit. Ist also ein Kind des Ruhrgebiets. Und dieser Text ist sehr programmatisch. Der Text heißt nämlich, die Ruhr tickt. Wenn eine Hode sich aus dem Hodensack löst und ins Innere des Körpers wandert, spricht man von einer Hodentorsion. Viele denken ja, bei einer Torsion verknoten sich die beiden Hoden im Sack, sagte ich. Ein gutes Gesprächsthema für ein erstes Date zu finden, war noch nie meine Stärke. Lena runzelte die Stirn und versuchte, das Thema zu wechseln. Ja, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Ich lächelte dankbar. Aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum. Lenas Gesicht nahm einen Ausdruck an, den ich nicht zu deuten wusste. Dann sagte sie leise, aber bestimmt, erzähl mir mehr von Hodentorsionen. Ich bin derartige Reaktionen gewöhnt. Wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, erntet man mitleidige Blicke von Leuten aus Hoyerswerda oder Delmenhorst. Leute aus Berlin fragen, wo denn dieses Ruhrgebiet nochmal liegt. Und Münchner setzen sich an einen anderen Tisch, in einer anderen Bar. Dort versuchen sie, sich die traurige Tatsache, dass im Ruhrgebiet tatsächlich Menschen leben müssen, aus dem Kopf zu saufen. Tränen der Sehnsucht nach einer besseren Zukunft tropfen in ihr Weißbier. Dabei wissen die meisten so gut wie gar nichts über das Ruhrgebiet. Spätestens, wenn man ihnen erklärt, dass Köln nicht dazugehört. Köln ist eine Stunde entfernt. Es sagt ja auch keiner, dass Leipzig zu Berlin gehört oder Hamburg zu Delmenhorst. Ein Mann aus Leipzig hat mich übrigens mal gefragt, ob wir in Bochum überhaupt einen Fluss haben. Ich gab ihm den Tipp, dass unser Fluss so heiße wie eine Infektionskrankheit. Er sagte, aha, und dann Bochum? Bochum an der AIDS? Nun ja, es stimmt schon. Die Ruhr hat nicht den besten Namen der Welt erwischt. Sie ist quasi der Jimmy Blue Ochsenknecht unter den Flüssen. Aber dennoch ist sie ein sanft geschwungener, ruhiger fließender Strom inmitten grüner Hügel. Man kann im Sommer sehr schön darin schwimmen gehen, ohne Gefahr zu laufen, dass einem hinterher Körperteile fehlen oder neue wachsen. Sofern einen kein Schwan in den Unterleib tritt, ist nicht einmal mit Hodentorsionen zu rechnen. Die Bewohner des Ruhrgebiets sprechen eine sehr direkte Sprache. Meine Großmutter sagte beim sonntäglichen Kaffeekränzchen auf fein bespitzter Tischdecke immer, reich mir den Marmorkuchen, sonst reiße ich dir mit dem Tortenheber ein zweites Kackloch, du Fickfehler. Ach ja, die Oma. Wir machen aber auch schöne Sachen mit Sprache, zum Beispiel praktische Verkürzungen. Aus den 5 Wörtern, kommst du um die Ecke, werden bei uns 3. Komm so um die Ecke. Aus horch auf, junger Kamerad, eine häufig genutzte Wendung, wird bei uns hör mal. Und aus schau nur, der Oberbürgermeister reitet auf einem goldenen Kamel durch die Stadt, wird bei uns Kummer. Ist so. Auch um die Bausubstanz ist es nicht so schlecht bestellt, wie man immer denkt. Das weiß nur niemand, weil wir keinen Tourismus haben. Die Menschen kennen das Ruhrgebiet nur aus den Medien, wo es oft fragwürdig dargestellt wird. Ich habe mal in der Süddeutschen Zeitung den folgenden Satz gefunden und ich zitiere hier wörtlich: Bochum sieht aus wie die architektonische Fantasie eines besoffenen Frettchens. Das ist zugegebenermaßen schon ein bisschen lustig. Ich möchte auch mal einen solchen Satz versuchen. Die Süddeutsche Zeitung liest sich, als ob einem ein bekiffter Habicht mit stumpfem Schnabel und einer gewissen Vorliebe für Steppdecken einen äußerst kostspieligen Frappuccino serviert. Wie auch immer, heute sieht es im Ruhrgebiet längst nicht mehr so aus wie vor 50 Jahren. Ich kläre auch gerne über den aktuellen Status quo auf. Die heutigen Bewohner des Ruhrgebiets leben vornehmlich in hölzernen Baumhäusern inmitten wieder aufgeforsteter Wälder. Die simpel gehaltenen Hütten sind durch ein komplexes Brückensystem miteinander verbunden, weil wir das in Star Wars Episode 6 auf dem Planeten der Ewoks gesehen haben und tierisch cool fanden. Oben in den Baumwipfeln hüpfen wir von Ast zu Ast, nackt, wie der Strukturwandel uns schuf. Dabei essen wir Bananen, die wir aus Äpfeln geschnitzt haben. Arbeit hat von uns keiner mehr, aber wir sagen nicht arbeitslos, weil das nicht mehr politisch korrekt ist. Wir sagen zeitlich sehr flexible ethnische Minderheit. Unsere Wipfelwelt verlassen wir nur an besonderen Feiertagen. Dann klettern wir in farbenfroher Gesichtsbemalung und mit Gewändern aus Alabaster, Smaragden und Pfauenfedern bekleidet die Stämme der Bäume hinab auf den Boden der Tatsachen. Unten, in den übrig gebliebenen, größtenteils mit Moosen und Flechten überwucherten Fabrikhallen, machen wir dann die sogenannte Kultur. Wir tanzen um das Grubenfeuer, lauschen den Gesängen der räudigen Grunzbaden oder gehen zu Poetry Slams. Im Anschluss gehen wir dann an eine Bude und trinken Plörre aus der Dose, bis die einbrechende Nacht vom Gesang unserer Ahnen erfüllt ist. Hör mal, Kummer, nee, Kummer, Kummer, war, hör mal, Kummer, nee, was ist das denn da? Das alles habe ich Lena während des restlichen Dates noch erzählt. Dass sie zwischenzeitlich gegangen war, störte mich nur geringfügig. Ein kleines Gedicht, das ich hier habe, es umfasst 8 Vierzeiler und es heißt Zeit für Lyrik. Es ist ein ziemlich berühmter Text mittlerweile. Sebastian 23 war in die NDR Talkshow geladen. Und als er diesen Text vorgetragen hat, fühlten sich dann alle, die dort in der Talkrunde dabei waren, befleißigt, ihre Lieblingsgedichte vorzutragen. Unter anderem Wim Wenders, der dann, als Sebastian einen zweiten Text vorgetragen hat, den Beat dazu geklopft hat. Es war grandios. Ich dachte, die beiden machen, also ich habe nur noch auf die Beatbox-Einlage von Wim Wenders gewartet. Großartig. Zeit für Lyrik leitet Sebastian immer folgendermaßen ein. Er singt es leicht an, diesen Titel, und zwar: Zeit für Lyrik. Bäume sind Büsche auf Balken. Schrauben sind Nägel mit Falten. Flüsse sind Meere auf Reisen. Zugfahren ist Fließen auf Gleisen. Träume sind Schlaf mit Ideen. Igel Kakteen, die gehen. Fenster sind gläserne Mauern. Berge sind Wellen, die dauern. Pogen ist Tanzen mit Prügeln. Kamele sind Pferde mit Hügeln. Regen sind Wolken, die welken. Regeln, Vorschläge, die gelten. Netze sind Tücher mit Löchern. Pfaue sind Vögel mit Fächern. Biere sind Räusche in Bechern. Schnecken sind Schlangen mit Dächern. Säulen sind Bäume aus Steinen. Tische sind Böden auf Beinen. Schuhe sind Mützen für Füße. Kekse sind Brote mit Süße. Beine sind Arme zum Laufen. Mauern sind sehr gerade Haufen. Eier sind werdende Hennen. Sekunden sind Stunden, die rennen. Koma ist Amok im Spiegel. Kakteen sind fußkranke Igel. Schränke sind Häuser für Sachen. Weinen ist trauriges Lachen. Wolken sind Pfützen, die fliegen. Zets sind Ents, wenn sie liegen. Weizen sind Gräser mit Ähre. Schwimmen ist Fliegen für Schwere. Dankeschön.
Ja, im Prinzip, glaube ich, war es das schon. Wir sind sehr, sehr gespannt, was im nächsten Programm von euch alles erscheint. Und ich bin mir fast sicher, dass wir dich nächstes Jahr auch wieder zumindest in Treppchen-Position begrüßen können. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was machen wir eigentlich mit diesem Buch und mit dem restlichen Gutschein? Hast du eine Idee? Eine Sebastian-23-Spezialfrage vielleicht?
Ich habe eine Sebastian-23-Spezialfrage, die ist aber wirklich sehr, sehr schwer. Die klingt einfach, aber die ist sehr, sehr schwer. Ich habe aber dann noch eine Ersatzfrage, falls das nicht gelöst wird. Und zwar, Sebastian-23, dieser Name, er heißt mit bürgerlichem Namen Sebastian Rabsal. Warum hat er sich Sebastian-23 genannt? Jemand eine Idee? Deswegen, so einfach ist es nämlich nicht, aber es ist eine sehr gute Idee. Tatsächlich ist es das nicht. Weiß das jemand zufällig? Das ist unglaublich schwer, das ist so ein bisschen Bildungsprogramm jetzt auch gerade. Weiß jemand? Bitte? Nicht? Also dann erläutere ich es. Und zwar gibt es Gemeindekennziffern. Und die alte Gemeindekennziffer von Bochum ist 23. Das ist, deswegen heißt er Sebastian 23. Aber ich habe noch eine Ersatzfrage in petto. Die Ersatzfrage lautet, wie ist der Titel des Gedichtes, das ich eben gerade gelesen habe? Zwei Leute quasi gleichzeitig, ne? Ich habe ein Leseexemplar dabei. Ich hau eins mit raus, dann ist das in Ordnung, dann haben wir das. Wer war das noch?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.